Überall im Alten Testament finden wir die Worte von der Erwartung des kommenden Messias. Und Messias heißt ja auf Griechisch Christus. Die ganzen Hoffnungen in der dunkelsten Zeit sind dann zusammengebunden in diese sehnsüchtige Erwartung. Wir finden sie doch schon dort in der Schöpfungsgeschichte, wo die ganze Not sichtbar wird mit der Schlange, die den Menschen in den Fersen sticht. Und der Mensch, der diese Schlange den Kopf zertritt, gerade als wir gesungen haben, tritt der Schlange Kopf entzwei. Aber wir finden sie auch im 1. Mosebuch, Kapitel 49. Dort sind die Segensworte des sterbenden Jakob über seine Söhne. Kunstfreunde lieben ja die unvergleichlichen Darstellungen von Marc Chagall in der Synagoge des Chassadah-Hospitals bei Jerusalem, wo er diese 12 Segensworte gemalt hat, in unvergleichlichen Farben. Und in diesen Segensworten, da hört man etwas von der großen Not. Wenn alte Menschen auf die junge Generation schauen, dann werden sie das ihnen nicht vorenthalten. In wie viel Schwierigkeiten werdet ihr hineinkommen, auch durch eure ungestüme Art. Mittendrin ruft dieser sterbende Jakob, das ist im Vers 18, Kapitel 49, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich wollte aber als Predigtext die Verheißung nehmen, 1. Mose 49, Vers 10 aus dem Judasegen. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen. Sehr interessant, dass von den Stämmen Israels die Namen aller anderen Stämme nicht mehr heute in Gebrauch sind, sondern dass für alle Stammesnachkommen nur noch der eine Name Juda, Juden, gilt. Das Zepter, das in den Händen des Stammes Juda bleibt, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und seinen Mantel in Traubenblut. Seine Augen sind dunkel von Wein und seine Zähne weiß von Milch. Herr, schließ uns auch dieses Wort auf. Amen. Ich hoffe, dass Sie in diesen Adventstagen die Zeit nutzen, um auch andere zu besuchen. Dass Sie bei denen hineinschauen, die einsam sind und die alt sind. Dass Sie Krankenbesuche machen jetzt in diesen stillen Tagen, die doch so geschäftig sind. Und da werden Sie viele Menschen treffen, die in dieser schönen und herrlichen und von Erwartung vollen Adventszeit traurig sind. Man kann das oft verstehen, wenn die Leute anfangen zu erzählen, was sie bedrückt und was sie beschwert und was sie belastet. Und dann sagen sie uns das noch. Muss noch vor Weihnachten ins Krankenhaus. Oder ich weiß nicht, wie es mit meinen Kindern weitergeht. Oder meine Angehörigen, die schauen nicht nach mir. Gibt so viel Not. Menschen, die voller Sorge in die Zukunft blicken. Und all das Äußere, das doch so schön ist in diesen Adventstagen, die Kerzen und die Lieder und die Tannenzweige, all das macht diese Menschen nicht froh. Auch die vollen Schaufenster und die ganze Geschäftigkeit. Dann ist wichtig, dass wir den Menschen sagen, die Freude hängt allein an Jesus, der kommt. Und das sagen wir nicht nur den Traurigen, sondern das sagen wir allen, auch den Jungen, auch denen, die jetzt rastlos unterwegs sind, die das vielleicht vergessen vor lauter Terminen, die sie haben, sagen, pass auf, da liegt alles drin. dass dir jetzt in diesen Tagen Jesus der Messias begegnen will. Und gerade dieses Wort, das der alte Jakob spricht, das deutet ja auch noch einmal darauf hin: Herr, ich warte auf dein Heil. Und dann sieht er, da kommt er, der Held. Auf den warte ich. Das ist meine Hoffnung, das ist meine Zuversicht. Und das ist gar nicht so schlimm, wenn jetzt andere Dinge, die uns bisher viel bedeutet haben, einmal zurücktreten. Sie sollen Weihnachtsfreude erleben in der Begegnung mit Jesus. Die darf nicht fehlen. Ich habe heute meine Predigt überschrieben: uralte Sehnsucht. Uralte Sehnsucht. Das soll bei Ihnen auch wieder so herausbrechen, dass Sie sagen, ich sehne mich danach, da dem einmal auf den Grund zu kommen, dieser Sehnsucht nach dem Erlöser, nach dem Heiland. Diese Sehnsucht, die ist zuerst eine gereifte bei dem Jakob, eine gereifte Sehnsucht. Uralt, aber gereift. Wir kennen ja das Leben des Jakob ziemlich genau. Er war von seinem Sohn Josef nach Ägypten geholt worden und hat dort das fruchtbare Land Goshen angewiesen bekommen, obwohl er schon ein alter Greis war. Hat er noch 17 Jahre in diesem fruchtbaren Teil von Ägypten gewohnt. Und er hat bestimmt auch die Schönheiten der Kultur Ägyptens gesehen. Für uns bleibt das ja immer noch etwas Staunenswertes: die Pyramiden, die Sphinx, das Tal der Könige, die Paläste, die vielen unvergleichlich schönen Kunstwerke. Sicher hat Jakob sich dran gefreut, aber das, was er sucht, liegt viel tiefer. Es ist interessant, dass diese Adventshoffnung von uns Christen sich nicht erfüllt in all den schönen Dingen dieser Welt. Wir wollen sie nicht madig machen, wir wollen sie nicht schlecht machen, sonst liegt dahinter. Er geht hindurch und im Sterben ist ihm das noch wichtig. Herr, jetzt warte ich auf dein Heil. Das Heil der Ägypter habe ich gesehen. Ich habe mein Heimatland gesehen. Ich warte jetzt auf das, was du schaffen wirst. Und er hat so ein Heimweh, so eine Sehnsucht, das zu sehen, was nun Gott schaffen wird. In den letzten Stunden unseres Lebens, wenn wir sie bewusst erleben, was leider wenige heute tun, da kommt ja zum Vorschein, was unser Herz erfüllt. Wenn wir reden über das, was uns wichtig ist, vielleicht noch Geldsorgen, die wir haben, oder irgendwelche anderen Probleme. Der Jakob, der hat nur die eine Sehnsucht: Herr, jetzt musst du etwas Neues schaffen. Jetzt musst du etwas Neues schaffen. Ich habe vor ein paar Tagen einen gehört, wie er gesagt hat, das, was in dieser Woche sich ereignet hätte, der großen Abmachung, die da in Washington unterzeichnet wurde zwischen Gorbatschow und Reagan, das sei für ihn das schönste Adventslicht. Habe ich sagen müssen, bei allem Respekt vor den Staatsmännern unserer Zeit, was sie unterschreiben, wird auch am Ende wieder Enttäuschung hervorrufen. Damit wollen wir auch das nicht madig machen. Wir sind ja froh, wenn es ein Stückchen vorwärts geht, aber wir wissen, dass die großen Nöte unserer Welt sich so nicht lösen lassen. Leider. Aber wir freuen uns darüber. Das Adventslicht reicht noch viel weiter als über die Höhepunkte der Versöhnungspolitik hinaus. Herr, ich warte auf dein Heil. Ich warte auf dein Heil. Dann hat Jakob viel Enttäuschung erlebt mit Menschen. Ich möchte das nur erwähnen, weil Sie manchmal denken, Sie seien ganz allein mit dieser schweren und bitteren Enttäuschung, die Sie haben erleben müssen. Ich glaube, so schwer wie Jakob haben Sie noch nie durchgemusst. Er hat für seine Braut 7 Jahre gearbeitet. Und als dann die verschleierte Braut ihm zugeführt wurde, nicht, dann war das blöde Gesicht der Lea drunter. So sagt die Bibel. Er war schon ein hundsgemeiner Schwiegervater. Nicht? Was hat er Enttäuschung im Leben mit Menschen erlebt? Enttäuschung mit Menschen. Das ging ja bei dem Laban weiter. Eine Enttäuschung nach der anderen. Herr, ich warte auf dein Heil. Ich will nicht mehr auf Menschen schauen. Warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Weil ich heute glaube, in diesem Gottesdienst muss das für viele von uns erst ganz neu begriffen werden. So belastet ich auch bin, so viel Not mich auch bedrängt, das macht doch nichts aus. Der Herr will mir jetzt sein Heil zeigen. Er will zu mir kommen. Er will mir eine gesegnete Festzeit schenken. Herr, ich warte auf dein Heil. Und nicht verschweigen wollen wir, dass Jakob ja auch enttäuscht war über seine alte Art, über sich selbst, hat er sich geärgert. Jakob war ja ein gerissener Mann, ein Schlitzohr. Wie hat er sich durchlaviert, als er den Segen erschlichen hat? Und er hat mit Recht den Zorn seines Bruders Esau herausgefordert. Hoffentlich kennen Sie das auch, dass man sich an sich selbst ärgert und dass man maßlos traurig ist, weil man selbst so wenig von dem neuen Leben in sich trägt. Und er hat damals überwältigend die Vergebung seines Bruders Esau erlangt, aber er wusste, das ist noch nicht alles. Und jetzt ist er uralt und er sehnt sich danach, dass Gottes Heil offenbar wird, dass sein Leben umgestaltet wird. Ach, wie wird das einmal sein, wenn Gott mich verändert und mich verwandelt. Das ist die Adventshoffnung und Sehnsucht eines Jakob. Herr, ich warte auf dein Heil. Und darum ist das heute in diesen Adventstagen für viele von uns, die den Kopf hängen lassen und die keinen Mut mehr haben, so wichtig, dass sie hinhören. Jesus, der Herr, kommt, wie das ein Jakob damals schon viele, viele Jahrhunderte vorher im Glauben gesehen hat. Gott hat es ihm offenbar gezeigt. Da kommt der Messias, der Gottessohn, der Befreier und Retter. Und er sehnt sich danach. Und heute für dich liegt alles offen da. Da klopft Jesus an deine Tür, lass ihn doch ein. Und wie wunderbar erleben sie das dann. Im Krankenbett, in der Traurigkeit, in der Enttäuschung, da mir das Reich genommen, da Fried und Freude lacht, da bist du mein Heil kommen und hast mich froh gemacht. Sie haben es doch gerade gesungen. Aber ist das bei Ihnen auch wirklich erlebt? Da kommt Jesus und macht mich froh. Und es geht wirklich in diesen Adventstagen nur darum, dass wir Jesus aufnehmen. Stehen bleiben, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Seine gereifte Sehnsucht bei dem Jakob, das war mein erster Punkt. Zweites ist eine tief gefühlte Sehnsucht. Er beschreibt das ja, was er da erwartet. Herr, ich warte auf dein Heil. Der Held kommt aus dem Stamme Juda. Im Vers davor steht noch von dem Symbol, das der Stamm Juda ja immer hat, das Bild des Löwen. Sind ja heute die Juden mächtig stolz darauf. Löwen aus Juda. So stolz, dass ihn sogar noch die Äthiopier in ihre Landesgeschichte hineinnahmen, als ein Erbe aus Israel. Der Löwe aus Juda, der Held. Was meint denn Jakob, wenn er davon spricht, bis dass der Held komme? Jetzt müssen Sie noch einmal sich vergegenwärtigen, wie das ist. Jakob liegt in seinen letzten Zügen. Die Angehörigen stehen um sein Bett und er ringt mit letzter Kraft, um diese großen Worte noch zu sprechen, diese Segensworte über seine Söhne. Und plötzlich sinkt er am Matte zurück und ruft, Herr, ich warte auf dein Heil. Aber er kann es dann noch nennen, was er meint, da kommt der Held, da kommt der Held. David war es nicht, David hat enttäuscht und Salomon war es nicht. Das ist eine Jesus-Erwartung, dass der Held komme. Was war denn an Jesus so heldenhaft? Ach, dieser sterbende Jakob, sieh doch den Sieger über den Tod. Liebe Schwestern und Brüder, das ist die Nagelprobe. Um die geht's. Wo ist der, der für mich mein Sterben besiegt? Alle Errungenschaften unserer Welt können uns die Todesfrage nicht lösen. Und wenn Menschen versuchen, das zu vergessen, ach, wie gut ist das, dass wir Christen vom Ostersieger Jesus wissen, er hat den Tod niedergerungen, am Ostermorgen tritt er aus dem Grab heraus als der Sieger. Ich behaupte einfach, Jakob sieht den Messias als den Sieger über den Tod. Er, der Sterbende, freut sich, dass das kommen wird, dass Menschen im Augenblick des Sterbens die Angst weglegen und fröhlich heimgehen zu Gott, weil sie wissen, Jesus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Aber dann ist auch biblisch gefüllt das Bild von dem Löwen aus Juda. Wir haben gerade in der Bibelstunde die Offenbarung gelesen, Offenbarung 5. Da wird erzählt, wie die ganzen Geheimnisse des Weltablaufs verschlossen sind. Und im Bild wird das dargestellt wie ein Buch, das niemand öffnen kann. Und der Johannes weint und sagt, ist niemand da, der die Rätsel der kommenden Weltgeschichte uns enthüllen kann? Dann sagt ein Engel zu ihm, weine nicht. Es hat überwunden der Löwe aus Juda. Das ist wieder ein Ehrenname für Jesus. Er kann uns die Geheimnisse der Weltgeschichte enträtseln. Und Menschen, die Jesus kennen, die wissen, was auf sie zukommt in der Geschichte. Also all das sind Deutungen für dieses Wort. Allerdings, jetzt muss ich Sie noch darauf aufmerksam machen, an dieser Stelle ist auch noch was anderes möglich. Ich denke oft, das Bibelwort redet in verschiedener Hinsicht und es macht gar nichts aus, dass man verschiedene Möglichkeiten hört. So gibt es an dieser Stelle verschiedene Lesarten. Es ist eine der ganz wenigen Stellen, wo wir nicht genau wissen, was im hebräischen Urtext steht. Also zur Klärung, wenn Leute von Widersprüchen der Bibel reden, die wissen nichts. Fragen Sie die immer, wo? Also abgesehen von Stammbäumen werden sie Ihnen gar nichts erwähnen können. Das ist aber so ein Spruch, den jeder erzählt. Es gibt keine Widersprüche in der Bibel, die von irgendwelcher großen Tragweite wären. Aber es gibt ein paar Stellen, wo wir nicht genau wissen, was da war. Und zwar steht im Hebräischen ein Wort Shiloh. Und das kommt sonst nirgendwo mehr vor im Alten Testament. Und dann tun wir etwas schwer, die Bedeutung zu enträtseln. Darum haben viele Ausleger und auch einige Handschriften dieses Wort Shiloh in ein anderes Wort umgelesen und da heißt dann Held. Aber in der hebräischen Wurzel dieses Wortes Shiloh steckt drin Ruhe, Frieden, Sicherheit. Und es gibt sehr viele Ausleger, darunter der von mir so geschätzte Helmut Frey, der lange Jahre im Baltikum gelehrt hat und dann in Bethel bei Bielefeld in der Theologischen Hochschule, der sagt, der Jakob hat ein eigenes Wort dafür geprägt. Das war ihm so groß, er, der immer unterwegs war auf der Wanderschaft, der so viel Not in seiner Familie erlebt hat, der von seinen eigenen Kindern so gemein angelogen wurde, wo sie sagten, Josef ist tot, der so viel erlebt hat. Und der Mann, der sagt, ich kann verzweifeln, ich werde verrückt am Leben. Der Mann wartet auf den Friedensbringer, auf den Heiland, der ihn zur Ruhe bringt. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich bin überzeugt, dass viele in diesen Adventstagen so Jesus erleben werden. Als den, der ihnen sagt, leg die schweren Gedanken in meine Hand, ich sorge für dich. Du kannst das nicht bewältigen mit dem Morgen, mit der ungewissen Zukunft. Und selbst da, wo sie Vorwürfe plagen an sich selbst, Versäumnisse, Schuld, legen Sie es doch nieder. Er schafft Ihnen Ruhe, vollkommene Ruhe. Ihr werdet Ruhe finden. Und er gibt uns diese wunderbare Geborgenheit. Es ist mir ganz arg schwer, dass heute viele Leute Jesus gegen das Wort der Bibel verändern in einen Anpeitscher. Und immer sagen, Jesus ist der uns zur Aktion ruft. Jesus ist der uns Gesetze gibt. Stimmt doch gar nicht. Jesus ist der Heiland, wo gescheuchte Menschen Ruhe finden. Und das will ich auch in diesen Tagen verkünden. nicht was sie tun müssen und sollen und noch weiteres auf ihren Rücken laden müssen an schweren Lasten, sondern er will sie erquicken. So ist Jesus gekommen. Nicht als der, der den Menschen neue Gesetze gab, sondern ihnen Frieden schenkte. Freue dich. Es ist alles gut, es ist alles vollbracht. Und der Himmel ist dir aufgeschlossen. Komm bloß her zu mir, in meine Nähe und in meinen Frieden. Und das Letzte noch von dieser uralten Sehnsucht. Ich meine, dass wir das Adventsgeschehen und das Weihnachtsgeschehen verstehen unter dieser Schau, die Jakob hat. Die uralte Sehnsucht, die gereift ist, die tief gefüllt ist. Fast freue ich mich jetzt drüber, dass das im Wort gar nicht richtig eindeutig ist, was er genau meint. Schwingt alles wahrscheinlich mit, wenn er dieses Wort vom Helden sagt, von Shiloh. Aber noch das Letzte. Es ist eine Sehnsucht voller Leben. Manchmal kann man jetzt bei Christen auch solche Meckerworte hören, dass sie sich immer wieder beschweren und sagen, ach, so schlimm mit dem Rummel und mit der äußeren Festlichkeit. Sie ist doch auch schön. Sie ist doch schön. Und da, wo sie es feiern können, dürfen sie es benutzen. Weil da, wo Jesus ist, Festesfreude ist. Da müssen unsere Kinder sich laut und jauchzend mitfreuen können. Und das sollen alle auch noch hören und empfinden. Und was uns ja wundert, ist, dass auch Jakob in seinem Segen für Juda so materialistisch redet. Er redet mit einer Sprache, die anstößig ist, wie man das Heil sieht, wenn der Messias kommt. Ich denke, dass das nicht von ungefähr war, als Jesus in Kana auf der Hochzeit seine Herrlichkeit offenbarte, dass man es bis in die Speisekammer hinein gesehen hat, dass der Heiland da ist. Und ich denke, dass sie auch die Wunder erfahren, auch in ihrem kranken Leib, auch in Sorgen, die sie haben. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Es ist voller Leben, die Völker werden ihm anhangen, von allen Seiten laufen sie herzu. Bis in die Nationen der dritten Welt hinein ist die Sehnsucht erwacht nach dem Heiland Jesus. Aber was meint denn dieses Bild von dem Esel, der in den Weinstock gebunden wird? Das macht man doch nicht. Wir haben ja unter uns so Landwirte und Viehzüchter, die wissen, wenn man Esel an Weinstock hat, der frisst den ganzen Weinstock nieder. Das ist doch ein Zeichen der paradiesischen Heilsfreude. Da werden Tiere keinen Schaden mehr tun. Da gibt's keine Zäune mehr. Das ist ja ein Symbol, über das man jetzt stundenlang nachdenken wollte. Wenn Jesus kommt, gibt es keine Zäune mehr. Dann bricht der Frieden an. Da ist nicht das gemeint, wenn heute manche in christlichem Gewand Revolution predigen, sondern wo Jesus Menschen erreicht, da geschieht plötzlich dies, dass Zäune abgebaut sind. Und dass sogar die Natur teilhat an der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und sein Kleid ist in Wein gewaschen und sein Mantel in Traubenblut. In Israel, wo man jeden Tropfen Wasser sorgfältig bewahren muss, weil Wasser so rar ist, da wäscht er seine Kleider in Traubenblut. Was heißt denn das? Das heißt die Reinigung der schmutzigen Kleider. Das wird so üppig sein. Der wird sogar Traubensaft nehmen zur Reinigung. Das ist ein typisch alttestamentliches Bild, so wie es nur Orientalen verstehen können. Das Verstehen, die sofort, was gemeint ist, der wird umfassend die schmutzigen Kleider unseres Lebens total reinigen. Und da wird das geschehen, nachdem wir uns immer wieder gesehnt haben, dass mein Leben neu wird und verändert. Und dann setzt er mich an den Tisch und bewirtet mich. Er schenkt mir voll ein, so wie es im 23. Psalm heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang. Seine Augen sind dunkel von Wein, wir kennen die große Not, die der Wein anrichtet. Die furchtbare Not, dass Menschen gerade dort in eine Triebhaftigkeit hineingebunden werden. In der Bibel ist was ganz anderes gemeint, dass es eine Freude des Festes gibt. Milch und Wein sind Ausdruck gewesen für Lebensfülle all der Güter, die diese Erde bieten kann. Und die wirklich in der Freude vor Gott gebraucht werden zur Verherrlichung seines Namens und nicht im Missbrauch. Und dann ist das ein Bild nicht bloß vom Abendmahl, sondern auch für all unsere anderen Mahlzeiten, die wir in Jesu Namen feiern dürfen, wo wir genießen, wo sie sich am heiligen Abend allein oder mit ihren Angehörigen zu Tisch setzen dürfen und sich freuen dürfen, dass der Heiland geboren ist. Die Sehnsucht ist erfüllt. Freue dich. Amen.